Und vor allem auch die Branche an sich finde ich sehr spannend, sehr interessant, weil sie einfach zukunftsträchtig ist. Der demografische Wandel betrifft uns alle und hier wird die Zukunft liegen. Deswegen auch für mich ganz klarer Kauf.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René. Nun ja, die letzte Woche ist natürlich wieder einiges an der Börse passiert. Wir fangen an mit Amerika. Dort haben diese Woche wieder 5 Millionen Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung eingereicht. Mittlerweile beläuft sich die Zahl auf 22 Millionen Amerikaner, die keinen Job haben bzw. die auf Arbeitslosenunterstützung hoffen. Und auch in Deutschland beantragen immer mehr Unternehmen Staatshilfe. Unternehmen wie Galeria Kaufhof, TUI, Puma oder wie auch zuletzt Adidas beantragen diese Staatshilfe. Und es kam auch die Meldung rein, dass in New York sowie weiteren Küstenstaaten der Shutdown für nicht essentielle Unternehmen bis 15. Mai verlängert werden soll. Nun ja, wie ihr ja gesehen habt, die letzte Woche blieben trotzdem die Aktienkurse sehr stabil, wenn sogar auch positiv. Ja, Sebi, wie geht's dir? Was machen die Börsen und was haben wir heute für unsere Zuhörer noch vorbereitet?
Wir haben uns heute wieder drei Aktien rausgesucht, die wir euch vorstellen möchten. Denn der René hat es ja schon gesagt, jetzt die Börsen sind wieder optimistisch und es geht wieder nach oben. Dennoch gibt es noch viele Aktien, auf die es derzeit noch einen, ja, wie ich sag mal, guten Rabatt gibt. Und drei davon möchten wir euch heute mal vorstellen und wieder darauf eingehen, ob wir derzeit zuschlagen würden oder vielleicht auch nicht. Die erste ist Aena. Vielleicht ist Aena dem ein oder anderen Anleger hier in Deutschland kein Begriff. Deswegen kurz zum Unternehmen. Aena ist ein Flughafenbetreiber, ähnlich wie Fraport. Allerdings ist Aena der größte Flughafenbetreiber der Welt. Es handelt sich dabei um ein spanisches Unternehmen. Deswegen gehören auch zum Großteil der Flughäfen eben spanische Flughäfen, zum Beispiel in Barcelona, Madrid, Malaga, auf Ibiza, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia und so weiter. Insgesamt eben 46 an der Zahl. Sowie weitere Beteiligungen an Flughäfen in Mexiko, Kolumbien und Kuba. Alles in allem, wie gesagt, der größte Flughafenbetreiber der Welt. Sehr interessant außerdem bei Aena ist, dass 51% der Aktien in Staatsbesitz sind. Das heißt, der Großteil des Unternehmens gehört der spanischen Regierung. Wieso stellen wir euch jetzt das Unternehmen vor? Genauso wie letzte Woche bei Fraport können wir auch diesmal wieder sagen, dass wir finden, dass Flughafenbetreiber derzeit sehr interessante Investments sind. Denn alles, was so mit der Flugbranche zu tun hat, das heißt Fluggesellschaften wie jetzt Lufthansa oder eben auch Flughafenbetreiber, wurden an der Börse sehr, sehr stark abgestraft. Unsere Meinung ist allerdings, während jetzt zum Beispiel Lufthansa zu Recht so stark abgestraft wurde, war die Abstrafung jetzt bei Flughafenbetreiber wie eben Aena zu hart. Denn einfach Flughafenbetreiber haben nicht allzu hohe Fixkosten wie jetzt Fluggesellschaften. Das heißt, sie verbrennen derzeit nicht so viel Geld. Außerdem sehen wir in Flughafenbetreiber sehr, sehr starke Monopole. Das heißt, denkt einfach mal selber nach, wenn jetzt die Krise wieder vorbei ist und ihr möchtet wieder in den Urlaub fliegen. Ihr könnt zwischen Fluggesellschaften, könnt ihr aussuchen, fliegt ihr jetzt mit der Lufthansa oder mit einer Swiss Air oder wie die ganzen Fluggesellschaften heißen. Das heißt, müsst ihr wirklich mit der Lufthansa fliegen? Wahrscheinlich nein, wenn ihr irgendwo anders einen günstigeren Preis seht, der aber dieselbe Qualität bringt. Allerdings, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Spanien in den Urlaub möchtet, zum Beispiel nach Barcelona, es führt einfach kein Weg daran vorbei, als diesen Flughafen von Aena anzufliegen, weil es einfach nur einen einzigen Flughafen in Barcelona gibt und der gehört eben Aena.
Genau, und auch wenn man mal anschaut auf die Anzahl der Ankünfte internationaler Touristen in Spanien von 2007 bis 2019. Da gibt es auch eine Statistik von Statista und da sieht man auch ein deutliches Wachstum der Zahlen. Natürlich 2020, 2021 findet hier kein großes Wachstum statt, aber wenn man mal vergleicht, 2015 betrug die Zahl ca. 68 Millionen Passagiere. Und aktuell, beziehungsweise 2019, betrug diese Zahl 83,7 Milliarden Millionen Touristen. Und ja, zudem muss man auch schauen, dass Aena jedes Jahr knapp 200 Millionen Passagiere abfertigt. Ja, darunter sind natürlich viele Spanier. Und ja, dann schauen wir mal kurz auf die Kennzahlen, Sebi.
Genau, schauen wir uns erstmal die Kennzahlen an. Erstmal zum Aktienkurs. Der steht derzeit bei 122 Euro, hat es sich zwischenzeitlich auf 80 Euro halbiert, denn das 52-Wochen-Hoch war bei ca. 180 Euro. Also wurde Aena um komplett 50% abgestraft, was unserer Meinung nach einfach zu hoch war. Wie gesagt, jetzt erholt sich die Aktie langsam wieder und steht bei 122 Euro. Zu den Gewinnen des Jahres 2019 beträgt das KGV 13. Also auch hier kann man nicht wirklich von einer teuren Bewertung im Moment sprechen. Wenn man einen Blick auf die Umsätze und Gewinne wirft, die sind wirklich kontinuierlich Jahr für Jahr steigend. Jetzt nicht übermäßig stark steigend, aber es steigt immer wieder Step für Step an, was einfach den Hauptgrund hat, dass immer mehr Passagiere die Flughäfen von Aena benutzen, nämlich ca. 3-4% pro Jahr mehr, was einfach den Grund hat, dass immer mehr Leute einfach verreisen, das heißt immer mehr Leute können sich überhaupt leisten, in den Urlaub zu fliegen oder sich vielleicht auch leisten, mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Das heißt, da sind eigentlich die Umsätze und Gewinne in Zukunft auch gesichert. Dann die nächste Kennzahl, Eigenkapitalrendite, steht bei 22%, also auch wirklich eine Top-Kennzahl. Eigenkapitalquote bei 40%. Wenn man mal anschaut, 2011 betrug diese nur 17% und seit diesem Jahr tilgt Aena einfach Jahr für Jahr seine Schulden und hat jetzt schon eine Eigenkapitalquote von sage und schreibe eben 40%. Dann die EBIT-Marge beträgt 44%. Also sowas bei einem Flughafenbetreiber ist wirklich klasse. Wenn man sich jetzt mal Fraport anschaut, was wir euch letzte Woche vorgestellt haben, was auch ein Top-Unternehmen ist. Allerdings war hier die EBIT-Marge nur bei ca. 21-22%. Also auch hier hat Aena ganz klar die Nase vorn. Dann noch ein Blick auf die Dividendenrendite. Die betrug, also im Jahr 2019 hat Aena eine Dividende von 7,51 Euro ausgeschüttet. Kann Aena diese Dividende halten, wäre das eine Dividendenrendite zum derzeitigen Kurs von 6%, was natürlich auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und hier auch nochmal der Hinweis, 51% der Aktien sind im Staatsbesitz. Das heißt natürlich auch der spanische Staat und die Regierung hat ein großes Interesse daran, dass diese Dividende ausgezahlt wird. Was vielleicht darauf hindeuten könnte, dass die Dividende nicht gekürzt wird. Allerdings sehe ich da einen Kritikpunkt und sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, denn der einzige Kritikpunkt an den Kennzahlen von mir ist, dass die Ausschüttungsquote von Aena derzeit bei 80% liegt. Das ist für mich persönlich einfach zu hoch. Denn wenn man dann vielleicht mal ein schlechtes Geschäftsjahr hat, wie es natürlich jetzt der Fall ist, und man möchte seine Dividende halten, dann muss man diese Dividende definitiv aus dem Eigenkapital zahlen, was natürlich dann wieder die Geldreserven weiter schmälert. Diese Ausschüttungsquote ist aber für mich auch eigentlich der einzige Kritikpunkt im Moment an dem Unternehmen. Sonst überzeugen mich die Kennzahlen auf ganzer Linie. Und für mich ist eben auch Aena jetzt noch bei einem Kurs von 122 Euro ein klarer Kauf.
Okay, wenn man sich Aena anschaut, wie du schon richtig gesagt hast, also die Kennzahlen sind top. Auch wenn man sich mal den Free Cashflow anschaut, der ist in den letzten 5 Jahren stetig gestiegen. Und auch die Eigenkapitalquote, wie du es bereits gezeigt hast, steigt Jahr für Jahr deutlich an. Zudem ist die Eigenkapitalrendite sehr konstant bei sinkendem Verschuldungsgrad. Und auch wenn man sich aktuell das Eigenkapital von Aena anschaut, das beträgt 6,5 Milliarden Euro. Und ja, Aena ist ja auch zu 51% im Staatsbesitz. Da ist es auf jeden Fall im Interesse des Staates, wie du bereits gesagt hast, dass Aena überlebt, beziehungsweise anders können wir Touristen natürlich auch nicht nach Spanien einreisen, wenn sozusagen Aena pleite geht oder wenn es keine Flughäfen mehr geben würde. Und deswegen hat Aena einfach ein starkes Monopol mit ihren Flughäfen. Und ja, leider ein bisschen negativ sehe ich, dass Aena die letzten Wochen schon um plus 30% angestiegen ist. Und jetzt aktuell in Anführungszeichen nur noch einen Abschlag auf alte Höchstkurse von minus 28% hat. Und wenn man mal anschaut, Fraport wurde deutlich stärker abgestraft. Und auch das durchschnittliche KGV von Aena ist auch höher als Fraport. Und zudem ist die Ausschüttungsquote, wie du bereits gemeint hast, mit 80% sehr hoch. Also von meiner Seite aus, AENA ist sehr interessant, vor allem für einen langfristigen Investor, der auch gerne nach Spanien zum Urlaub fliegt. Aber aktuell muss ich sagen, würde ich eher Fraport vorziehen, da sie einfach stärker abgestraft wurden und da mir das Management einfach auch ein bisschen besser gefällt. Aber trotzdem kann man auf jeden Fall in AENA aktuell einsteigen.
Okay, also du wärst eher, wenn du in einen Flughafenbetreiber derzeit investieren möchtest, eher auf der Seite vom Fraport.
Ich würde eher in Fraport investieren. Wie sieht es bei dir aus?
Ich würde AENA vorziehen, weil ich einfach die Kennzahlen von AENA überzeugender finde und meiner Meinung nach einfach besser sind. Aber na gut, so hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Was ihr besser findet, Leute, müsst ihr für euch natürlich auch selbst entscheiden. Wie gesagt, der René würde Fraport vorziehen, ich würde derzeit AENA vorziehen. Klar, vielleicht ist AENA im Moment etwas teurer bewertet, aber Meinung nach ist diese teurere Bewertung einfach gerechtfertigt durch die besseren Kennzahlen.
Alles klar, dann schauen wir mal zu einer weiteren Aktie, in die ich investieren würde, und das ist Fresenius. Und ja, Fresenius ist ein international tätiges Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen und Fresenius ist einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland und sie umfassen ca. 86 Krankenhäuser. Und zu den Marken von Fresenius gehören Helios, einmal die Helios Kliniken, dann Kabi, das ist Infusions- und Ernährungstherapie, dann einmal Medical Care, das sind Dienste und Produkte hinsichtlich chronischer Nierenversagen und Netcare, IT-Provider für Fresenius und einmal Vamed, das ist die Ausstattung und Verwaltung von Gesundheitseinrichtungen. Und wie ihr jetzt hören konntet, ist Fresenius sehr breit in der Gesundheitsbranche aufgestellt. Und warum finde ich Fresenius für sehr spannend, beziehungsweise warum halte ich Fresenius für kaufenswert? Nun ja, der Kurs ist in den letzten 3 Monaten um über 25% eingebrochen und auch über die letzten 3 Jahre hat der Kurs um ca. minus 50% nachgegeben. Und die Gesundheitsbranche profitiert einfach brutal vom demografischen Wandel. Man spart an der eigenen Gesundheit einfach zuletzt. Und auch bei alle Aktien wurde AENA beim Qualitätsscore mit der Maximalpunktzahl von 10 Punkten sozusagen ausgestattet und das bei einem Preis von 64 Euro und aktuell steht der Preis von einer Fresenius Aktie bei 37 Euro und ja, Fresenius ist sehr breit aufgestellt und natürlich die Frage jetzt, wie geht es dem Unternehmen aktuell aufgrund des Virus? Negative Punkte sind natürlich, die Kliniken müssen Operationen und Behandlungen verschieben, aber die Beschwerden verheilen nicht einfach so, man muss früher oder später operiert werden, wenn du wirklich was Ernsthaftes hast. Und zudem entstehen aktuell bei Fresenius Mehrkosten durch zusätzliche Intensivbetten oder Schutzausrüstungen. Aber Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich für die Verschiebung von Behandlungen und Zuschläge bei neuen Anschaffungen, laut unserem Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn. Zudem, ich zitiere mal kurz den Vorstand Stefan Sturm von Fresenius, unser Betrieb läuft weiter und unsere Produkte und Dienstleistungen werden mehr denn je gebraucht. Und man sieht, das Geschäft ist nicht wirklich negativ jetzt betroffen vom Coronavirus. Es gibt auch laut Konzernangaben keinen Grund für eine Korrektur der Prognose für dieses Jahr. Und die kommende Prognose von Fresenius lautet Umsatz plus 7%, Gewinn plus 5%. Und man sagt auch, es ist vielleicht auch wahrscheinlich, dass der Umsatz um minus 7% einbrechen kann, aber der Kurs ist um minus 25% eingebrochen, deshalb halte ich das für total überreagiert, also eine zu starke Reaktion des Marktes. Und ja, man muss zudem auch sehen, positiv von Fresenius das langfristige Denken und sie expandieren auch in die Telemedizin und vor kurzem hat Fresenius einen Frankfurter Softwareentwickler übernommen. Und die zielen damit auf chronische Kranke wie Diabetiker oder Nierenpatienten ab. Und auch wenn man sich mal die Kennzahlen von Fresenius anschaut, bin ich sehr überzeugt von Fresenius. Einmal, aktuell beträgt das KGV von Fresenius gerade mal 11. Und man schaut auch an, Umsatzwachstum in den letzten Jahren war immer konstant. Zudem haben wir die Dividende. Sebi, was gibt's zur Dividende?
Ja, dabei Dividende muss natürlich ich kurz einsteigen. Wie ihr wisst, ich bin natürlich ein großer Fan der Dividende. Ich stehe einfach total auf diesen stetigen Cashflow, der ins Depot kommt. Deswegen kurz zur Dividende. Die beträgt bei Fresenius im Moment ca. 2%. muss man dazu sagen, ist jetzt natürlich nicht übermäßig hoch, eine Dividende von 2%, aber Fresenius ist der einzige Dividendenaristokrat in Deutschland. Das heißt, Fresenius erhöht seit über 25 Jahren stetig seine Dividende und wird dies höchstwahrscheinlich auch in Zukunft tun. Denn auch wenn man sich mal die Ausschüttungsquote anschaut, habe ich vorher Kritik geübt bei Aena, weil sie bei 80% lag. Bei Fresenius liegt sie gerade mal bei 22%. Also man sieht, auch hier ist noch ein enormes Potenzial nach oben, was darauf hindeutet, dass diese Dividendenrendite von 2% in Zukunft deutlich höher liegen wird, meiner Meinung nach.
Genau, und dann schauen wir auch noch zur EBIT-Marge. Die beträgt bei Fresenius 13 bis ca. 15%, was ganz gesund ist. Die Eigenkapitalrendite ist dagegen ein bisschen schwach. Die liegt gerade mal bei 8%. Aber die Eigenkapitalquote bei 40% ist auf jeden Fall eine Top-Kennzahl. Und zudem haben CEO, die Aufsichtsräte und Vorstände in Höhe von 4 Millionen Euro selbst Aktien von Fresenius die letzten Tage gekauft. Und das ist natürlich ein total positives Zeichen, wenn es solche Insiderkäufe bei einem Unternehmen gibt, obwohl der Kurs nachgegeben hat. Und ja, ein kurzes Fazit dazu. Fresenius wächst kontinuierlich und die Geschäfte laufen gut. Und zu diesem KGV und diesem stabilen Geschäftsmodell, finde ich auf jeden Fall Fresenius jetzt als kaufenswert. Und ja, Sebi, wie ist deine Meinung dazu? Ich sag Kauf, du sagst?
Ich sag auch Kauf. Ich kann mich dir bei Fresenius nur anschließen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan von deutschen Aktien. Also ich orientiere mich zum Beispiel lieber am US-Markt. Allerdings ist Fresenius eine der wenigen Aktien, die ich aus Deutschland wirklich für sehr kaufenswert halte. Wie du auch schon angesprochen hast, diese Insiderkäufe im Moment sprechen natürlich auch wieder, haben wir auch letzte Woche schon mal angesprochen, ganz klar, dass auch die Vorstände und die CEOs von Fresenius finden, dass die Aktie im Moment unterbewertet ist und man hier zuschlagen sollte. Und vor allem auch die Branche an sich finde ich sehr spannend, sehr interessant, weil sie einfach zukunftsträchtig ist. Der demografische Wandel betrifft uns alle und hier wird die Zukunft liegen. Deswegen auch für mich ganz klarer Kauf.
Das ist natürlich nur unsere Meinung. Und ja, falls jemand trotzdem in Deutschland investieren möchte, Sebi, haben wir noch eine Aktie für euch vorbereitet.
Genau, die dritte Aktie und letzte Aktie, die wir euch heute vorstellen möchten, ist Bayer. Ich denke, auch Bayer sollte jedem von euch bekannt sein. Ganz kurz, es ist natürlich ein Pharmaunternehmen und ist in vier Geschäftsbereichen tätig, nämlich in dem Bereich Pharmaceuticals. Hier werden verschreibungspflichtige Medikamente hergestellt. Dann Crop Science, hier dreht sich alles so um Saatgut, Pflanzenschutzmittel. Dann Consumer Health, hier geht alles über rezeptfreie Medikamente und sowas wie Nahrungsergänzungsmittel. Und der letzte und kleinste Bereich noch Animal Health, dabei handelt es sich um Medikamente für Tiere. Dann zwei der bekanntesten Produkte des Unternehmens, um mal welche zu nennen, ist zum Beispiel Aspirin oder Bepanthen. Also das sind wirkliche, kräftige, starke Marken in diesem Pharmabereich, die auch jeder kennen wird. Schauen wir uns auch hier mal ein paar Kennzahlen des Unternehmens an. Der Kurs der Aktie liegt derzeit bei 59 Euro. Damit liegt er noch ca. 25% unter dem 52-Wochen-Hoch. Also wer hier noch einsteigen möchte, bekommt auch hier bei Bayer noch derzeit einen guten Rabatt auf die Aktie. Zu den Gewinnen des Jahres 2019 beträgt das KGV 14 und die Dividendenrendite zur Dividende des Jahres 2019 knapp 5%. Also auch diese Zahl überzeugt mich sehr. Besonders erfreulich dabei, seit dem Jahr 2003 steigert Bayer seine Dividende Jahr für Jahr. Außer im Jahr 2009, hier blieb die Dividende gleich und wurde nicht erhöht, aber sonst seit 17 Jahren eine Dividendensteigerung, was auch für vor allem ein deutsches Unternehmen sehr, sehr ordentlich ist. Die Ausschüttungspolitik sagt mir auch zu, denn diese beträgt von Bayer zwischen 30% und 40%. Das heißt, man möchte immer nur zwischen 30% und 40% seiner Gewinne an Dividende dann ausschütten. Dadurch kann man dann natürlich auch, wenn man mal ein schlechtes Geschäftsjahr hat, dieses Geschäftsjahr überbrücken, ohne jetzt übermäßig sein Eigenkapital angreifen zu müssen. Stichwort Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote beträgt von Bayer 37%. Auch hier Daumen nach oben. Dann als nächstes die EBITDA-Marge. Die beträgt 26%. was auch gut ist für die Pharmaindustrie, nämlich der Durchschnitt der Pharmaindustrie beträgt ca. 25%, also hier liegt man leicht über dem Durchschnitt. Aber, und hier kommt das große Aber, die EBITDA-Marge von Bayer wird angegeben unter EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen. Dann kann man auf der Customer Relations Seite von Bayer mal nachlesen, was diese Sondereinflüsse sind. Darunter wird dann sowas genannt wie Rechtsfälle, Restrukturierungen und so weiter. Also ihr merkt schon, vielleicht wer sich mit Bayer ein bisschen auskennt, man spielt hier auf die ganze Sache mit der Monsanto-Übernahme und diese ganzen Klagen wegen der Glyphosat-Sache an. Das heißt, Bayer sagt, ja, wir hätten eine EBITDA-Marge von 26%, wenn das Ganze mit den Rechtsklagen nicht wäre. Man sagt dann, man gibt es so an, um sich vergleichen zu können mit anderen Unternehmen und auch intern zu sagen können, ob man das jetzt Ganze gut macht oder ob das Geschäft schlecht läuft. Aber für einen Aktionär ist es natürlich extrem undurchsichtig. Das heißt, ich habe im Moment keine Ahnung, wie hoch wäre denn die EBITDA-Marge, wenn man diese Sondereinflüsse mal rausrechnet. Beträgt die dann irgendwie nur 10%, 12%? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, es ist für mich als Aktionär bedeutet das Ganze Unsicherheit. Und wenn ich in ein Unternehmen investiere, möchte ich Sicherheit haben, was die Zukunft angeht. Deswegen ist es für mich ein ganz klarer Minuspunkt, wenn ich hier über Bayer spreche. Dann noch mal ein paar allgemeine Sachen, was vielleicht für Bayer spricht. Zum einen, man hat das Unternehmen einen hohen Burggraben. Es hat sehr viele Patente und es hat auch etablierte Marken, wie jetzt zum Beispiel Aspirin, habe ich vorher angesprochen. Das ist natürlich ein Medikament. Das kennt jeder. Das ist, wie man vielleicht bei einer Sportmarke von einem, keine Ahnung, einem Adidas Stan Smith spricht, ist natürlich genauso eine Aspirin in so einer Branche eine wirklich sehr starke Marke. Dann, außerdem, die Pharmabranche allgemein ist auch für mich eine sehr zukunftsträchtige Branche. Denn auch hier wieder das Thema demografischer Wandel. Die Leute werden immer älter, die Leute bekommen also immer mehr Krankheiten, es werden immer mehr Medikamente benötigt. Und auch hier ist natürlich dann Bayer aktiv und wird sehr gute Gewinne auch in Zukunft meiner Meinung nach einfahren. Denn Bayer tut auch viel für seine Forschung. Allein im Jahr 2019 hat das Unternehmen 5,3 Milliarden Euro für Forschungen in diesem Bereich ausgegeben, um eben nach neuen Medikamenten zu suchen und dafür dann natürlich Patente anzumelden und so seine Zukunft zu sichern. Zum Beispiel im Jahr 2009 betrug die Summe für Forschungskosten nur 2,7 Milliarden Euro. Man hat sich also innerhalb von 10 Jahren verdoppelt, was das Ganze angeht. Das Ganze sind natürlich, ich sag mal, Argumente, die für Bayer sprechen und die dafür sprechen, dass auch Bayer in Zukunft gut aufgestellt wird. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese ganze Sache mit der Monsanto-Übernahme und diesem Glyphosat-Skandal ist natürlich noch komplett unsicher, wie das Ganze ausgehen wird. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Wahrscheinlich haben die Vorstände von Bayer selber überhaupt keine Ahnung, was da noch rauskommen wird. Und ich habe es vorher schon mal angesprochen, diese Unsicherheit. Wenn ich in ein Unternehmen investiere, möchte ich mir sicher sein, wie die Zukunft des Unternehmens aussieht. Und ich habe keine Ahnung, was da noch auf Bayer zukommt. Deswegen kann ich für mich sagen, ist Bayer im Moment einfach kein Investment. Wenn ihr für euch sagt, ihr denkt, dass diese ganzen Glyphosat-Klagen, das wird lang nicht so schlimm sein für Bayer und es wird so komplett überbewertet, dann kann ich euch mit an die Hand geben. Die Kennzahlen von Bayer schauen gut aus. Und es gibt auch viele Argumente, die für Bayer sprechen, wie zum Beispiel diese Ausgaben für die Forschung, dass man auch in Zukunft gut aufgestellt ist. Wenn ihr dann eben sagt, das mit dem Glyphosat ist alles nicht so schlimm, dann könnt ihr vielleicht für euch entscheiden, dass Bayer euch ein sehr gutes Investment im Moment ist, weil die Aktie eben auch noch günstiger ist, zum Beispiel im Moment als jetzt noch vor einigen Wochen. Ich für mich, wie gesagt, halte es im Moment für kein Investment.
Okay, ja, ich schließe mich deiner Meinung eigentlich an. Für mich ist eine Bayer-Aktie, ja, wie soll man sagen, jetzt nicht gleichzustellen, aber fast wie eine Beteiligung bei Carnival. Man weiß einfach nicht, was jetzt die Zukunft bringt und die sind jetzt einfach zu abhängig von einem Fall, zum Beispiel Carnival jetzt von Corona und Bayer jetzt von der Monsanto-Übernahme. Das heißt, bei Bayer, bei dieser Aktie, ja, die Aktie wurde schon abgestraft, weil sie damit rechnen, dass, ja, dass es eine sehr hohe Summe für Bayer sein wird, was sie nach Amerika investieren sollen. Die Chancen sind auf jeden Fall riesig. Mir ist das Ganze auch ein bisschen zu heikel. Vielleicht eine kleine Zockerposition aufbauen. Ja, aber Bayer ist trotzdem sehr breit aufgestellt. Aber trotzdem, es gibt aktuell für mich spannendere Aktien und ich würde eher Nein sagen.
Sehe ich genauso. Es gibt einfach für diese Branche meiner Meinung nach bessere Aktien, die mehr Sicherheit bedeuten. Ich würde sagen, das waren die drei Aktien, die wir euch für diese Woche wieder vorstellen wollten. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ciao Leute, macht's gut.